SWR aktuell. Infodate am Abend.
Mit Ulrike Alex, schönen guten Tag. Der niedersächsische Ministerpräsident Stefan Weil von der SPD hat heute seinen Rücktritt angekündigt. Damit geht einer der dienstältesten Ministerpräsidenten Deutschlands. Nachfolger soll der bisherige Wirtschaftsminister Olaf Lies werden. Weil sagte am Nachmittag auf einer Pressekonferenz:
Ich werde meine Arbeit als Ministerpräsident beenden, nach 12 Jahren. Und für diese Entscheidung sind persönliche Motive in erster Linie maßgeblich. Ich bin 66 Jahre alt und ich merke das auch. Die Anforderungen an das Amt eines Ministerpräsidenten sind herausfordernd. Das ist eine anspruchsvolle und auch eine sehr intensive Tätigkeit. Sie wissen, ich habe immer sehr gerne Wahlkämpfe bestritten. Es hat mir Spaß gemacht, durchs Land zu ziehen und mit vielen Menschen Kontakt zu haben. Ich habe insbesondere den letzten Bundestagswahlkampf als besonders kraftraubend empfunden. Und das war dann tatsächlich auch für mich der Anstoß, diese Entscheidung zu treffen.
Soweit der niedersächsische Ministerpräsident Weil. Neuwahlen, wie von der CDU im Landtag gefordert, soll es nicht geben. Die geschäftsführende Bundesinnenministerin Faeser hat eine positive Bilanz ihrer Migration- und Einwanderungspolitik gezogen. Nach Angaben der SPD-Politikerin wurde die irreguläre Migration zurückgedrängt, Schleuserkriminalität bekämpft und gleichzeitig die Einwanderung von Fachkräften gesteigert. Aus Berlin, Uli Haug.
Inmitten der laufenden Koalitionsverhandlungen hat Faeser klare Botschaften auch an die künftigen Partner CDU, CSU gesetzt. Die SPD-Politikerin fordert beim Thema Asyl verbal abzurüsten. Die Herausforderungen in der Migrationspolitik löse man nicht mit Ankündigungen und markigen Forderungen, so Faeser. Als Bilanz der zerbrochenen Ampelregierung präsentierte die geschäftsführende Innenministerin Zahlen. So sind 2024 die Asylerstanträge um fast 100.000 auf knapp 230.000 zurückgegangen. Seit Oktober 2023 wurden aufgrund von Grenzkontrollen zudem 50.000 Menschen zurückgewiesen und 2.000 Schleuser festgenommen. Am sogenannten individuellen Grundrecht auf Asyl in Deutschland will Faeser festhalten. Sie widersprach damit dem ihr untergeordneten Chef des Bundesamtes für Asyl und Migration, Sommer.
Seit genau einem Jahr ist Cannabis für Erwachsene teilweise legal, aber über das Gesetz selbst wird immer noch diskutiert. Die Union will es rückgängig machen. Eine Einigung darüber mit dem möglichen Koalitionspartner SPD gibt es noch nicht. Wie es mit dem Gesetz weitergeht, dazu Berlin-Korrespondent Uwe Berndt.
Das ist noch völlig offen. Also es stimmt, CDU und CSU wollen das Gesetz kippen. Die SPD hat es zwar mitbeschlossen, aber ob sie dafür auch kämpfen wird, das kann man noch nicht absehen. Im Moment haben die einfach wichtigere Themen, die Finanzen, Migration, Wirtschaftspolitik. Erst dann kommen alle anderen Fragen. Am Schluss muss jeder Koalitionspartner ein paar Erfolge vorzeigen können. Das wird dann ein Gesamtpaket und das Cannabis-Gesetz ist nur ein Puzzlestein von vielen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die vielleicht erstmal so einen Formelkompromiss finden. Nach dem Motto, darüber entscheiden wir in einem Jahr. Denn dafür gäbe es auch gute Gründe.
In Frankreich hat die Partei von Marine Le Pen zu landesweiten Protesten aufgerufen. So will der rechtsnationale Rassemblement National gegen die Verurteilung seiner Vorsitzenden protestieren. Der Publizist und ehemalige Grünen-Europaabgeordnete Cohn Bendit wirft den Rechtspopulisten Inkonsequenz vor. Im Deutschlandfunk sagte er:
Die Rechtspopulisten fordern immer härtere Strafen. Für wen auch immer. Wer was Falsches gemacht hat, muss härter bestraft werden. Die Ordnung muss wiederhergestellt werden. Und jetzt sind sie selbst Opfer ihrer eigenen Forderung.
Ein Pariser Strafgericht hatte Le Pen gestern schuldig gesprochen, EU-Geld veruntreut zu haben. Sie darf in den kommenden 5 Jahren für kein politisches Amt kandidieren. In Myanmar steigen nach dem schweren Erdbeben die Opferzahlen. Die Militärregierung spricht aktuell von mehr als 2.700 Toten. Zur aktuellen Situation Maximilian Seib.
Es gibt zumindest eine gute Nachricht für die Menschen vor Ort. Der Strom ist wieder da. In Mandalay nahe des Epizentrums ebenso wie in anderen Gebieten. Nicht vollständig, nur vereinzelt, aber es war auch schon vor dem Beben nicht der Fall, dass die Menschen 24 Stunden am Tag Strom hatten. Abgesehen davon ist die humanitäre Situation weiterhin verheerend. Ich habe mit Jochen Meissner gesprochen. Er organisiert sonst Bildungsangebote in Myanmar, ist jetzt aber gerade am Inlesee, einer ländlichen Gegend, um den Menschen dort in den Dörfern Wasser zu bringen, Trockennudeln, Zwieback und ähnliches. Und er sagt, die Junta, die Militärregierung, die sei inzwischen auch in diesen Gebieten, aber internationale Hilfe gäbe es in den abgelegenen Regionen noch keine.
Auch das Nachbarland Thailand war von dem Beben erschüttert worden. In Bangkok stürzte ein 30-stöckiger Hochhaus-Rohbau ein. Die Behörden berichten von mindestens 20 Toten.
Fokus Südwest.
Der Untersuchungsausschuss des baden-württembergischen Landtags zur Polizeiaffäre will vor der Sommerpause seine Beweisaufnahme abschließen. Am kommenden Montag soll der ehemalige Inspekteur der Polizei als Zeuge gehört werden, der die Affäre ins Rollen gebracht hatte. Knut Bauer.
Ob der ehemals ranghöchste Polizeibeamte Baden-Württembergs im Untersuchungsausschuss etwas sagen wird, ist noch völlig offen. Gegen ihn läuft noch ein Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Stuttgart wegen des Vorwurfs der Bestechlichkeit. In einem Videotelefonat soll der Spitzenbeamte einer jüngeren Kollegin versprochen haben, bei ihrer Karriere behilflich zu sein, wenn sie mit ihm eine Beziehung eingeht. Um sich nicht selbst zu belasten, könnte der ehemalige Polizeiinspekteur von seinem Auskunftverweigerungsrecht gebrauchen. Als weitere Zeugen sind nach Angaben der Ausschussvorsitzenden Evers bis Juli Innenminister Strobel und Landespolizeipräsidentin Hinz vorgesehen. Danach werde der Abschlussbericht gefertigt und soll noch in diesem Jahr im Landtag beraten werden.
Es steht im Naturschutzgesetz des Landes Baden-Württemberg, aber viele wissen es nicht. Von heute bis Ende September dürfen Gebäudefassaden nicht mehr von außen beleuchtet werden. Darauf weist der BUND hin. Es geht um den Schutz von Insekten. Dirk Polzin berichtet.
Das Verbot gilt für alle Gebäude, auch für private. Fassadenstrahler müssen bis zum Herbst ausbleiben. Deshalb steht etwa in Biberach das Verwaltungsgebäude des Landkreises nachts im Dunkeln. Die Sehenswürdigkeiten in Ravensburg tun dies zwischen 23 und 5 Uhr. Davor und danach werden sie beleuchtet, per Ausnahmegenehmigung. Die gibt es auch, wenn die Beleuchtung, wie bei der Basilika in Weingarten, der Sicherheit dient oder der Betriebssicherheit, etwa bei Firmengebäuden. Kontrollen gibt es, wenn jemand den Naturschutzbehörden Verstöße meldet. Sie weisen dann auf das Verbot hin. Wird der Hinweis ignoriert, droht ein Zwangsgeld.
Der Landkreis Ahrweiler und seine Kommunen bitten das Land Rheinland-Pfalz und den Bund um Geld für den Bau von 17 großen Regenrückhaltebecken, um das Ahrtal vor Hochwasserkatastrophen zu schützen. Die Becken werden mindestens 1,7 Milliarden Euro kosten, hieß es auf einer Infoveranstaltung für die Bürger. Martin Gärtner berichtet.
Landrätin Cornelia Weigand erklärte, das Land habe zugesagt, einem Zweckverband beizutreten, der jetzt gegründet werden soll, um den Bau der Becken zu finanzieren und abzuwickeln. Das Klimaschutzministerium habe signalisiert, der Kreis solle mit dem Projekt starten. Die Landrätin sprach von einer Mammutaufgabe, die deutschlandweit einmalig sei und für deren Umsetzung man einen langen Atem brauche, da sie Jahrzehnte dauern werde. Der Bau der Regenrückhaltebecken sei aber angesichts des Klimawandels unbedingt erforderlich. Die Landrätin forderte die Solidarität aller Bürger beim Umsetzen dieses Großprojekts. Durch den Bau ließen sich Todesopfer wie bei der Katastrophe 2021 verhindern. Damals waren 135 Menschen an der Ahr ums Leben gekommen. Die Teilnehmer der Online-Bürgerinformationsveranstaltung, die sich im Chat zu Wort meldeten, unterstützten die Pläne des Landkreises. Keiner äußerte Kritik am Projekt.
Und sonst so?
Wann sonst können Sie Freunde und Bekannte so schön aufs Kreuz legen, wenn nicht heute? Jedes Jahr schicken sich Menschen scherzhaft in den April und das nicht nur in Deutschland. Hans Liedtke hat sich umgehört.
Das Schweizer Radio zum Beispiel kommt mit einem Aprilscherz um die Ecke, dass es Einbürgerungstests nicht nur für Migrationswillige geben solle, sondern ab dem 1. April eben für alle Einwohner. Garniert mit allerhand Statistiken und ein paar Behördenfloskeln erscheint am Ende die Auflösung April, April. In Tschechien werden Aprilscherze oft politisch. Zum Beispiel wurde ein Eishockey-Allstar schon zum Präsidenten ausgerufen. Freunden schmieren die Tschechen am 1. April gern mal Zahnpasta aufs Butterbrot. Guten Appetit! Im Mutterland des schwarzen Humors in Großbritannien hat die sonst so seriöse BBC 1957 einen historischen Beitrag über die, Achtung, Spaghetti-Ernte im Tessin gesendet. Damals galten Spaghetti in England noch als exotisch. Anrufer wollten von der BBC wissen, wie sie die dünnen Nudeln sogar zu Hause anbauen können. Dieser Scherz blieb bei der BBC aber der letzte dieser Art, seitdem also wieder ganz seriös.
Das SWR Aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.